Guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte so ganz frech in die Runde fragen, wer spielt am Computer Rollenspiele und sonstige Spiele? Ja. Habt ihr auch eine Online-Figur, Spielfigur erstellen müssen, mit der ihr verschiedene Abenteuer bestehen müsstet? Seit unserer Geburt müssen wir auch einige Abenteuer im Verlauf des Lebens meistern. Zugegeben, unser Leben ist kein Spiel. Aber auch unser Leben verläuft, wie man so schön sagt, live oder online. Wir können auch bestimmte Levels oder die Stufen, die wir erreicht sonst im Spiel, können wir nicht wiederholen in unserem Leben. Obwohl wir das uns sehr oft wünschen würden. Im Grunde genommen sind wir ein Leben lang auf der Suche nach uns selbst. Wir machen uns Bilder, wie wir gerne sein möchten oder wie uns die anderen sehen würden gerne. Und wir strengen uns auch ziemlich viel an, diesen Bildern ähnlich zu werden. Eines Tages hatten wir auch unsere Begegnung mit Gott. Und wir haben Gottes Angebot angenommen. Wer sind wir denn nun? Christen. Was sonst? Wir sind Christen, weil wir an den Sohn Gottes, der als Mensch auf dieser Erde war und auf diese Erde gekommen ist, um alle Menschen mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Weil wir an diesen Jesus Christus glauben. Ja, weil wir Christen sind, so nennt man auch die Menschen, die an Jesus Christus glauben, auch in der Bibel. Aber es gibt noch viele andere Bezeichnungen oder Namen, die dort zugeordnet sind. Es gibt zum Beispiel die Aussage, die Menschen, die an Gott glauben, die an Gott festhalten, die an Jesus Christus glauben, sind wie die Zweige des wilden Ölbaums, sind Weinreben, Gottes Ackerfeld, Baustelle, Tempel Gottes, Licht und Salz der Welt und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Bezeichnungen. Ich habe mir heute einen Text ausgesucht, in dem auch mehrere Aufzählungen sich befinden. Der Text steht im 1. Petrusbrief 2, Verse 4 bis 10. Ich lese die nach der Schlachterübersetzung. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ihr seid das Volk des Eigentums. Ihr seid was Besonderes, Auserwähltes. Kann das jeder werden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ich glaube, dazu sollte man anfangen, ganz am Anfang, wo Gott mit Abraham beginnt, für sich ein Volk zu erschaffen, dem er ein segensreiches Leben verheißt. Gottes Plan ist es, dass das auserwählte Volk ein Vorbild für die anderen Völker ist. Und damit die ganze Menschheit sehen kann, was für ein Gott das Volk Israel hat. Gott gibt seinem Volk Gesetze und Gebote, die dem Volk helfen sollen, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Auf der Wüstenwanderung am Berg Sinai macht Gott durch Mose dem Volk eine Zusage. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein. Unter allen Völkern. Ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. In unserem Text lesen wir im Vers 10, dass es eine Ausgrenzung, einen Ausschluss von der Verheißungen und Geboten Gottes gegeben hat. Andere Völker konnten gar nicht in den Genuss der Verheißungen Gottes kommen. Und es hatte nicht in der ersten Linie damit zu tun, dass die Juden, die Heiden, nicht akzeptiert haben, sondern weil die selbstsüchtige Wille es gar nicht kann. So beschreibt uns Paulus das im Römerbrief. Mit der Akzeptanz ist es auch so eine Sache. Allein schon die Natur der Gesetze grenzt den Kreis der Beteiligten ziemlich ein. Weil es eine enge Beziehung zwischen Gott und dem Menschen erfordert. Die Gebote sind nur für das Volk Gottes da. Jedes Land hat natürlich seine Gesetze und Verfassungen. Und Gott hat ein Volk, mit dem er einen Bund schließt und ihm auch Gesetze gibt. Ich habe in der Bibel keine Stelle gefunden, vielleicht kann mir jemand an die zeigen, in der Gott mit einem anderen Volk einen Bund geschlossen hat und ihm Gesetze gegeben hat. Gott hat noch nie zwei oder mehr Völker, mit denen er einen Bund geschlossen hat. Es gab und gibt viele Völker auf dieser Erde, aber Gott hatte nur ein erwähltes Volk, mit dem er durch Abraham den Bund beschlossen hat. Und nur mit diesem Volk hatte er die Beziehung. Als Richter hatte er Gericht gehalten über alle Völker, wenn er es für nötig gehalten hat. Aber mit seinem Volk hatte er eine ganz besondere Beziehung. Nur diesen Leuten galten besondere Anforderungen und nur diesen Menschen galten seine Verheißungen. Gott schließt den Bund zwischen Abraham und seinem Nachkommen. Das können wir in 1. Mose 17 nachlesen zum Beispiel. Und er sagt ihm, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht aufrichten. Das alles galt seinen Kindern und seinem Haus. Das Volk musste die Gebote Gottes einhalten, um Zeuge ihres lebendigen und allmächtigen Gottes zu sein. Abraham hatte viele gute Nachbarn. Er war in Ägypten, seine Kontakte waren vielfältig. Der Bund galt aber nur ihm, seinen Kindern und seinem Haus. Isaac und Jakob wurden auch Miterben dieses Bundes. Wir lesen so oft in der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es waren keine separaten Bünde, die Gott mit jedem Einzelnen persönlich geschlossen hat. Es waren alles die Kinder Abrahams, was auch später den großen Streit ausgelöst hat. Wir sind Kinder Abrahams, hatte Jesus immer wieder in den Gesprächen mit den Schriftgelehrten gehört. Und deswegen hatte Jesus und auch später Paulus vehement versucht zu erklären, dass die, die an Jesus Christus glauben, als den Sohn Gottes, die sind die wahren Kinder Abrahams. Das Volk Israel hatte versagt. Sie haben es nicht geschafft, die Nachbarnvölker ihren Gott als den lebendigen und allmächtigen Gott zu bezeugen. Sie haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Ein neuer Bund musste her. Und deshalb kam Jesus, um den alten Bund zu erfüllen. Jesus sagte von sich selbst, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz abzusetzen, sondern um es zu erfüllen. Der alte Bund sollte, wenn man es heute sagen würde, modifiziert werden. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Auserwählt aus der Vielzahl aller anderen. Ich würde es gerne vergleichen mit einem Einkauf in einem Supermarkt. Wir gehen rein, die Regale sind voll von Artikeln, die wir suchen und brauchen. Käse, Wurst und so weiter. So viele Sorten liegen in den Regalen. Aber wir sondern aus. In unseren Einkaufswagen kommen nur die Artikel, nur das, was wir uns ausgesucht haben. Nur das, was uns gefällt. Das, was wir nach unseren Kriterien ausgesucht haben. Das kommt in unseren Einkaufswagen. Auch Jesus suchte sich die Jünger aus. Aus unterschiedlichen Sozialschichten wählte er die Menschen aus und er zog sich mit ihnen zurück. Viele sind ihm gefolgt. Viele haben miterlebt die ganzen Wunder, aber Jesus zog sich zurück mit seinen 12 Jüngern, die er immer wieder unterwiesen hat und erklärt hat. Nur mit ihnen hatte er eine besondere innere Beziehung. Ich glaube, dass die Gebote und Verheißungen nicht für alle da sind. Sie sind immer noch das Privileg für die Menschen des Bundes, für die Gemeinde. Man gelangt zur Gemeinde nur, wenn man sich diesem Bund anschließt und den Bund annimmt. Ich weiß, wir tun uns ziemlich schwer damit, mit so einer Trennung. Es heißt doch auch, ist denn Gott nicht ein Gott aller Menschen? Ich denke, dass wir schon trennen sollten. Ja, Gott ist der Schöpfer und Richter aller Völker. Aber Vater ist ja nur für die, die zu ihm gehören. Vielleicht kann ich an einem Beispiel etwas verdeutlichen, was ich damit meine. Zum Beispiel der oberste Bundesrichter richtet und entscheidet über jeden Bürger des Landes. Vater ist er aber nur für seine Kinder. Nur die dürfen ihn Vater nennen. Und niemand anderer. Diese Trennung, Aussonderung beginnt schon bei Abraham. Abraham kriegt zu sagen bekommen, gehe hinaus, verlasse das Haus deiner Sippe, löse dich von den Wurzeln. Wir haben am letzten Sonntag von Sarah über den Aufbruch und Neuanfang gehört. Neues will Gott mit Abraham beginnen. Und Abraham achtet auch sehr darauf. Als Isaak im Heiratsalter ist, kommt es gar nicht in Frage, dass Isaak in das Land seiner Väter zurückkehrt und sich eine Frau sucht. Nein, der Diener muss hin und die Frau herbringen. Wir sind Menschen des Bundes. Das glaube ich fest. Aber auch als Menschen des Bundes sind wir nicht vollkommen. Er, Gott, ist aber vollkommen. Und genau das bringt mich immer wieder zum Staunen. Er, so vollkommen und so rein, so weit entfernt von all unserer List und Unreinheit, und doch will dieser Gott die Nähe zu uns haben. Er will uns nah sein, damit wir leben können, hat er den notwendigen Abstand zu uns. Wie die Sonne ihren genauen Abstand zur Erde haben muss, so hält auch Gott diesen Abstand zu uns. Kommt er uns näher, verbrennen wir von dieser Macht der Herrlichkeit, von diesem Licht. Entfernt er sich weiter weg von uns, denn erstarrt, erfriert das Leben in uns. Und darum hält Gott diesen nötigen Abstand, damit wir uns zu ihm, zu dem Licht, hinziehen können. Die Bibel sagt uns, dass Gott unseren Namen ins Buch des Lebens eingetragen hat. Und das ist eine Liste der Erwählten, der Privilegierten. Wie sieht es aus, wenn ich schwach werde und Irrwege gehe, wird mein Name aus dieser Liste gestrichen? Ich denke, diese Frage ist ziemlich schwierig, eindeutig zu beantworten. Einerseits schreibt Paulus im Römerbrief, dass wir Zweige des wilden Ölbaums sind, die am edlen Ölbaum eingepropft sind und dieser Würde entsprechend leben sollen, damit es auch so bleibt. Andererseits lesen wir in der Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, dessen Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Was muss passieren, damit ich etwas überwinde? Überwinden heißt nicht einfach so irgendwo drüber zu steigen. Überwinden heißt kämpfen, Niederlagen erleben und wieder siegen und gewinnen. Wenn es etwas zu überwinden gibt, dann ist es nicht leicht und nie selbstverständlich. Ich denke nicht, dass Gott aufgrund jedes unserer Fehlers ins Buch des Lebens einträgt, ausradiert, wieder einträgt, wenn wir es bekannt haben, wenn wir es bereut haben. Ich weiß, es klingt extrem. Aber ich würde noch ein Beispiel, zum Beispiel nach einem Streit steigt einer der Beteiligten ins Auto und fährt weg. Unterwegs kommt ein Unfall, der für ihn tödlich ausgeht. Er schafft es noch, aber ein Stoßgebet abzusetzen. Herr, vergib mir. Es ist ihm vergeben. Was ist dann, wenn er aber nur das Herr schafft? Nicht mehr. Ist ihm dann nicht mehr vergeben? Ich glaube, wir sollten nicht so primitiv Gott herstellen oder hinstellen und die Rettung auf den einzigen Satz begrenzen, der unser Schicksal über die Ewigkeit zu entscheiden hat. Wie soll man dann leben? Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben Und Josua schärft das dem Volk Israel im Auftrag Gottes im 5. Buch Mose 28 ein. Er sagt ihnen, wenn ihr alle Gesetze befolgt und erfüllt, dann wird der Segen Gottes auch auf jedem Werk eurer Hände liegen. Ja, viele würden jetzt sagen, ist doch unmöglich, alle Gesetze, alle Gebote einzuhalten. Es war auch zur damaligen Zeit genauso. Aus den Geboten haben einige sich dann gesagt, die haben sich die Rosinen ausgepickt. Und das versuchen wir heutzutage auch. Die Gebote, die an eine Verheißung hinauslaufen, wie Ehre Vater und Mutter. Und du wirst ein langes Leben haben. Ist es möglich, dass ich nur das einzige Gebot befolge und ich dann ein langes und schönes Leben habe, weil ich nur, der Rest interessiert mich nicht. Das ist ein Gebot der Verheißung. Genügt das? Oder genügt das, dass ich mehr als ein Zehntel in der Gemeinde gebe und den Rest vernachlässigen darf? Nein, Josua spricht hier, wenn du alle Gebote, alle Gesetze einhältst, dann und nur dann wird dir das zufallen. Oft versuchen wir es zu handeln, wie an dem Flughafen oder wo es gibt die Automaten, wo man Geld reinwerfen kann und sich aussuchen kann, Würstchen, Cola oder sonst was. Wir dürfen uns den Code eingeben und kriegen das hinausgeworfen. Und so benehmen wir uns oft in unserem Leben auch, in unserer Beziehung zu Gott. So hat es Gott mit uns nicht gemeint. Und Gott sah auch die Bemühungen der Menschen und dass sie es nicht schaffen. Und deswegen sandte er Jesus Christus, um den alten Bund zu erfüllen. Jesus nahm den ganzen Fluch des Gesetzes auf sich, damit wir den Segen empfangen können. In ihm, Jesus Christus, dem Nachkommen Abrahams, sollten alle Völker gesegnet werden. Gottes Plan war schon immer, die ganze Welt zu erlösen, und die Geschichte Israels war und ist ein Teil dieses Plans. In dem Brief an die Galater schreibt Paulus, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder und somit das Volk des Eigentums Gottes. Als solches Eigentum sind wir zum Gegenstand seiner besonderen Liebe und seines Schutzes geworden. Ja, das Evangelium ist radikal, wie auch das Kreuz von Golgatha. Radikal ist die Entscheidung Jesu zu unseren Gunsten. Sollte dann nicht auch unsere Entscheidung für Jesus radikal sein, ohne Wenn und Aber? Amen.